Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Mein Gast heute ist Dominika Alves. Mit ihr will ich über ihren Weg von der erfolgreichen Journalistin hin zur Grundschullehrerin sprechen, wie dieser Quereinstieg funktioniert hat, welche Schwierigkeiten es dabei vielleicht auch gab und was den Ausschlag dafür gegeben hat, dass sie sagte, ich will etwas komplett Neues machen. Hallo, Dominika.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch total. Das Wetter ist super und ich habe einen schönen kleinen Ausflug hierher gemacht. Freut mich.
Gut, das ist gut. Du bist ja Pastorentochter. Fang mal woanders an. Benjamin von Stuckrad-Barre hat mal gesagt, als Pastorenkind wird man entweder Terrorist oder Kanzlerin. Du hast die Kurve um beides bisher bekommen. Gibt es denn so eine Sache, die du trotzdem aus deiner Kindheit irgendwie damit verbindest oder mitgenommen hast?
Also es gibt ja auch den Spruch, Pastors Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Habe ich immer gesagt, naja, ich bin der seltene Fall. Und natürlich habe ich das mit den Terroristen auch öfter gehört. Und ich denke, da ist auch historisch was dran, dass man immer als Pastorenkind eine besondere Rolle spielt. Das muss natürlich jetzt nicht im negativen Sinne sein, aber dass man etwas Herausgehobenes tut oder etwas Herausgehobenes erlebt. Ich war Zeit meines Lebens Kind eines Pastors, der auf dem Dorf Pastor war, also Pfarrer, Dorfpfarrer. Und da war es so, dass uns die Dorfbevölkerung eigentlich immer als etwas Besonderes gesehen hat und entsprechend auch nicht integriert hat in ihren normalen Ablauf oder in ihr normales Dorfleben und aber dann wiederum auch Erwartungen gestellt hat an das Pastorendasein oder an das Pfarrhaus, die wir dann immer ad hoc irgendwie befriedigen mussten. Das heißt, unsere Tür hatte keine Klinke, weil alle dann eigentlich daran gewöhnt waren, dass sie so einfach reinlatschen konnten oder reinkommen konnten. Und wenn du fragst, was ich daraus mitgenommen habe, dann ist es wirklich im positiven Sinne ein Bewusstsein dafür, dass man etwas darstellt, dass man etwas bewegen kann, dass man für Leute da sein kann, die einfach mal so kommen. Ne? Also es konnte passieren, dass jemand gestorben ist und dann stand der trauernde Mensch bei uns vor der Tür und wenn mein Vater nicht da war, musste ich mit diesen Menschen umgehen. Und ich musste wirklich auf alle Menschen, die da im normalen Alltag so auf mich zukamen, reagieren, was ich im Journalismus dann später auch können musste und natürlich auch als Lehrerin können muss. Also da sehe ich schon eine Verbindungslinie von der frühen Kindheit als Pfarrerskind bis heute, um nochmal auf die Terroristen zu kommen. Also ich denke, das sind natürlich die schlimmen Ausnahmen, wo dieses Herausgehobensein und dieses etwas Besonderes Sein sich pervertiert hat. Es gibt ganz viele andere Beispiele von Pastorenkindern, die dieses Erlebnis reagieren zu können und reagieren zu müssen, einfach in was Positives umgewandelt haben. Und das würde ich für mich in Anspruch nehmen, wenn ich meine berufliche Laufbahn so anschaue.
Ja, voll. Es klingt tatsächlich, es klingt schön, aber es klingt auch wirklich herausfordernd, als Kind schon mit all dem konfrontiert sein. Aber vielleicht als Kinder nehmen es ja nie, Kinder nehmen ja meistens die Welt auch als gegeben wahr und sind dann gar nicht, oh, das ist komisch, weil man erlebt ja nur das, also man kennt ja nicht die eigene Realität.
Tatsächlich und ich fand es auch eigentlich immer merkwürdig, dass andere Väter und Mütter hatten, die einen Feierabend hatten, denn sowas habe ich auch nie erlebt. Vielleicht hat mich das dann auch geprägt für mein späteres berufliches Leben. Als Journalistin hatte ich auch nie Feierabend und habe vieles dann auch zu Hause noch im Sinne des Berufes weitergemacht, was beim Pastor natürlich genauso vorkommt. Also wir hatten weder Feiertage noch irgendwie im Urlaub richtig Ruhe. Das habe ich als normal empfunden und auch als eigentlich schön, denn andererseits war der Vater dann immer da.
Mhm. Ja, voll, stimmt. Auch eine Ausnahme.
Ja.
Ja. Wenn man so eine normale Biografie denkt. Mhm. Du hast dann nach der Schule Germanistik und Amerikanistik studiert und dann ein Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule gemacht.
Ja.
Danach als freie Journalistin gearbeitet und dann ging es recht schnell für dich schon in die Chefredaktion in der Medienwelt. Also bei der Netzzeitung, bei der Berliner Zeitung, bei Zeit Online und dann bei Wired. Hattest du schon immer den Willen hoch, dass es für dich hoch hinausgehen soll?
Ich glaube nicht, dass ich den Willen tatsächlich hatte, beziehungsweise wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich das nie so formuliert, sondern ich habe die Möglichkeiten gesehen und den Wunsch gehabt, etwas zu gestalten. Und dass ich so relativ schnell Karriere machen konnte im Journalismus, hat natürlich auch was mit der Umwandlung im Medienbereich zu tun. Ich bin in eine Phase gestoßen mit dem Ende meiner Ausbildung, in der online gerade so im Kommen war. Und ganz lustig war es eigentlich, dass am Ende meiner Ausbildung an der Journalistenschule wir freigestellt bekamen, ob wir nun online ein Praktikum machen wollen oder nicht, weil es eigentlich so insgesamt eher das Gefühl gab, dass online gar nicht so richtig an Fahrt aufnimmt und die Dotcom-Blase war gerade geplatzt. Das war so um das Jahr 2000 herum und dann machten einige von uns oder eigentlich der überwiegende Teil Praktika im Printbereich, beim Radio, beim Fernsehen. Das hatte ich natürlich auch alles gemacht, aber ich bin immer so brav, kann man mal sagen, und sage, okay, wenn das zur Ausbildung gehört, dann mache ich jetzt noch online und kann ja nicht schaden. Und schadete dann tatsächlich auch nicht, weil ich genau da eine Lücke entdeckt habe oder beziehungsweise eine Möglichkeit sich aufgetan hat, so eine Karriere zu beginnen, ohne dass ich je eine Karriere beginnen wollte, aber einfach einen Fuß in die Tür zu kriegen an einer Stelle, wo in anderen Bereichen im Medienbusiness natürlich schon die Platzhirsche saßen und da ihre Posten verteilt haben. Und online, da gab es niemanden. Da war einfach so sozusagen noch ein weißer Fleck und den konnten wir gestalten. Und die Netzzeitung war da ein super Projekt, was leider letztlich dann nur 10 Jahre gehalten hat, aber immerhin vielleicht auch 10 Jahre, wo wir mit einer relativ großen Redaktion am Anfang ganz viel bewegen konnten und ganz viel machen konnten. Ja, und da konnte ich von der Chefin vom Dienst zur Stellvertreterin werden, dann zur Chefredakteurin. Und das war natürlich der Grundstein für alle weiteren Schritte.
Mhm. Ja, das ist interessant. Ich habe auch schon ein paar Mal mit Leuten drüber gesprochen, weil es ist ja auch ein bisschen auffällig, dass es im Online-Journalismus doch immer auch noch mehr Frauen auch in Verantwortungspositionen gibt als bei den Dinosauriern, sag ich mal, im Printbereich. Und das ist tatsächlich wohl diese Entwicklung, oder soweit die These öfter mal die These war, dass einfach auch so eine Riesenskepsis herrscht und man da die meisten schon etablierten Journalisten und Journalistinnen da gar nicht so Bock hatten, sich in diesem Online
auf jeden Fall.
Und dass dadurch eben viele junge Leute, aber auch eben auch tatsächlich Frauen die Chance hatten, sich dazu sich da reinzubegeben und da was zu reißen.
Und tatsächlich auch zu erkennen, dass online die Zusammenführung aller anderen Medien ist. Also das bin ich dann auch nicht müde geworden zu betonen, dass wir da Radio machen konnten, irgendwann auch eine Art Fernsehen. Also alles das, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte, konnte ich da dann anwenden. Und was gibt es Schöneres, als sagen zu können, so ich muss mich jetzt nicht entscheiden, sondern ich kann alles irgendwie da unterbringen und alles nutzen und auf allem aufbauen und tatsächlich gestalten. Und das war ja mein Hauptantrieb.
Mhm. Welche Fähigkeit oder welche Eigenschaft von dir hat dir auf deinem beruflichen Weg im Journalismus besonders geholfen?
Das habe ich oft versucht zu reflektieren, tatsächlich auch in Verbindung mit der Frage, ob das Aufwachsen im Pastorenhaushalt da irgendwas mit reingespielt hat oder irgendwas damit zu tun hatte. Und ich glaube, dass ich tatsächlich eine Weiterführung von dieser Offenheit für ungewohnte Situationen oder für plötzliche Ereignisse dann immer weiter verwenden konnte oder immer weiter anwenden konnte. Denn gerade im Online-Journalismus kann man sich ja nie ausruhen und kann man nie sagen, so jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, ne? Jetzt lasse ich die Tür zu und arbeite vor mich hin, sondern es kam dann irgendwann, also es klingt jetzt wirklich nach Oma erzählt vom Krieg, aber irgendwann kam Twitter, dann mussten wir mit Facebook umgehen, dann kam Google Plus als Herausforderung, also so dieses, dass wir einmal dachten, online ist vielleicht einfach nur eine andere Art Printjournalismus zu machen, ja? Wir liefern die Inhalte den Leuten direkt nach Hause, anstatt sie zu drucken, war es ja nicht, sondern es war immer wieder, wenn wir dachten, wir haben es begriffen, eine neue Herausforderung da. Und das hat mich immer daran erinnert, an diese Situation als Kind zu Hause zu sitzen, nicht zu wissen, wenn jemand an der Tür klingelt, mit welcher Situation muss ich umgehen. Einmal, um noch wirklich aus meiner Kindheit die letzte Anekdote zu bringen, stand dann tatsächlich eine Frau mit einer Urne da und sagte, ist dein Vater da, ich muss das hier abgeben. Und der war nicht da und ich hab tatsächlich die dann in der Hand gehalten, also im Paket natürlich, ja. Aber wann hatten ein Kind schon damit zu tun und ich musste Flöte spielen im Gottesdienst und trommeln und singen und diese ganzen Überwindungen, die es einen gekostet hat, haben mich trainiert für das, was später dann vielleicht auch mal an Überwindung mich gekostet hat, ja, vor Teams zu stehen, Ideen anzustoßen, Diskussionen einzufordern, also das, was ich jetzt letztlich dann auch als Lehrerin natürlich weitermachen kann.
Ja, es ist total interessant, also ich glaube auch, dass es so, wie du das jetzt gerade aufdröselst, da auf jeden Fall Querverbindungen sind. Glaubst du denn, man kann das, wenn man das nicht von Haus aus mitbringt, lernen? Also dieses Offensein, dieser Mut auch, sich auf was einzulassen oder sich vor Menschen hinzustellen?
Das kann man bestimmt lernen und das gibt es auch bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, sei es jetzt im Lehrerberuf oder im Journalismus, die ich kennengelernt habe. Und manchmal bin ich tatsächlich auch neidisch, weil Leute es noch viel souveräner machen. Und ich sage, letztlich war ich ja immer nur in der zweiten Reihe. Wenn, dann war es mein Vater, der das alles eigentlich liefern musste. Und im Nachhinein bewundere ich diesen Job, dieses ständig präsent sein müssen und ständig reagieren müssen. Das hat er alles abgedeckt. Wir ja immer nur so im Hintergrund. Also lernen kann man das auf jeden Fall und das haben wir auch an der Journalistenschule gelernt. Also ich will noch mal eine Lanze brechen für die wirklich gute Ausbildung an Journalistenschulen. Da wird das trainiert, ist ja klar, denn das ist ja das Hauptziel, das wir im Journalismus haben, eine Offenheit mitbringen zu können und uns auf Themen einlassen zu können, in etwas einarbeiten zu können, von dem wir vorher nichts wussten und dann souverän damit umzugehen.
Wenn du hast ja wirklich einen sehr erfolgreichen Weg im Journalismus hinter dir. Was wären dann so deine Tipps für junge Menschen, die in Journalismus gehen wollen? Also was müssen sie können, was sollten sie vielleicht lieber lassen, auf was müssen sie sich vorbereiten?
Sie sollten auf jeden Fall ein Faible für sich ändernde Situationen mitbringen. Also das, was wir vorhin auch schon im Gespräch erwähnt haben, dieses sich ständig ändernde Umfeld, gerade im Online-Journalismus überträgt sich ja im Grunde jetzt auf die gesamte Medienbranche. Die Gewissheiten, die man früher hatte, vielleicht als Sender auftreten zu können, die Welt erklären zu können, die gibt es nicht mehr und die muss es auch nicht mehr geben. Das ist nicht mehr die Rolle der Journalisten, sondern vielmehr ist es ein sehr genau hinsehen, sehr genau wissen, wo man hinter die Kulissen schauen kann und muss und ein sehr genaues Recherchieren von Fakten, das man dann als Gegengewicht zu den vielleicht öffentlich gemachten Fakten noch bringen kann. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber das ist so gebetsmühlenartig eigentlich das, was ich allen sage und auch allen immer gesagt habe, die mir begegnet sind, die in den Journalismus reinkommen wollten. Dieses gut schreiben können ist natürlich auch wichtig. Also man muss sich gut ausdrücken können, man muss Dinge, die man beobachtet, gut in Worte fassen können. Nicht behaupten, sondern beschreiben. Das ist ja einer der Grundsätze, an den ich sehr glaube. Aber das muss eingebettet sein oder muss Hand in Hand gehen mit einem Willen für absolut genaues Hinschauen und sich wirklich nicht von der Schnelligkeit und der Schnelllebigkeit unserer Medienwelt irgendwie mitziehen lassen. Ne, man sieht natürlich auch durch das Schnelllebige des Facebook-Streams oder des Twitter-Streams, ich nehme mich da gar nicht aus, dass man geneigt ist dazu, sehr schnell auf etwas aufzuspringen. Aber man muss sich wirklich immer zurücknehmen und sagen, so, meine Aufgabe, das ist meine Aufgabe als Journalistin oder als Journalist, da innezuhalten und da nochmal genauer hinzugucken. Alles andere machen tausend andere Leute. Ja? Jeder bildet sich ein Bild, jeder hat eine Meinung, jeder kommentiert sofort. Das ist nicht das, was wir Journalisten machen. Jetzt sage ich wir Journalisten, weil ich fühle mich tatsächlich auch immer noch als eine. Ja, ich werde es auch nicht ablegen. Genau so ist es.
Ja, freut mich absolut bei dir. Es ist ja, also ich meine, der Druck ist hoch, wenn man schon drüber, hast du ja auch schon anklingen lassen. Und es ist tatsächlich so, dass man auch eine gewisse Widerstandskraft und auch ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen muss, glaube ich, dass man eben nicht sagt, wir müssen immer die Ersten sein, sondern wir müssen die sein, die es gut recherchiert haben, die Story nicht einfach nur ganz schnell hinklatschen, sondern tatsächlich gucken, was steckt dahinter und es einordnen und so weiter. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch wenn die große Krise des Journalismus immer wieder ausgerufen wird, ich glaube, diese Haltung ist auch absolut überall sichtbar oder in den meisten Medien. Absolut sichtbar.
Ja, sie ist sehr, sehr sichtbar in Qualitätsmedien und da würde ich tatsächlich sagen, die gibt es immer noch und die muss es weitergeben und die definieren sich genau darüber, dass sie sich diese Zeit nehmen. Wenn wir den Fall Relotius einfach im Hinterkopf haben, da hätte an vielen Stellen jemand aufmerken können und sagen können, ich habe mich jetzt mal zurückgenommen, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Das hat ja letztlich einer getan, ja, aber dann hätte man schon viel früher einhaken können. Und letztlich hat auch er mit seiner Euphorie, mit der Art, wie er schön schreiben konnte, viele mitgerissen. Und dieses Mitgerissenwerden ist natürlich ein toller Antrieb. Ja, ist auch toll, wenn das Journalismus kann. Aber dem vorausgehen muss halt ein Vertrauen darin, dass das dann auch alles Hand und Fuß hat. Und dann bin ich absolut begeisterungsfähig für die tollsten Stücke. Und dann möchte ich auch, dass Preise weiter verliehen werden. Aber nicht auf Kosten der Qualität. Und Qualität definiert sich eben darüber, dass ich nicht sofort handle, sondern, wie heißt der Spruch so schön, be first, but first be right.
Sehr
herzbar.
True.
True, very true.
So, und dann kam 2018 und die Wild wurde auch eingestellt. Und du hast ja gesagt, ja, dann ist jetzt halt auch Schluss mit dem Journalismus und Asghar, du bist einfach Grundschullehrerin.
Ja.
Was war da los?
Ein ziemlich abrupter Wechsel, ja. Also nach außen hin abrupt natürlich, aber es kursiert ein Interview von mir, das mir dann tatsächlich jemand auch nochmal vorgehalten hat vor kurzem, in dem ich sage, einer meiner Berufswünsche als Kind war tatsächlich auch, oder was ich im Hinterkopf hatte, war tatsächlich auch Lehrerin zu werden. Das hatte ich dann natürlich verdrängt und vergessen und hatte mich ganz anderem gewidmet, aber ich stamme aus einer Familie, in der es entweder Pastoren gab oder Lehrer und ich habe beide Berufe als sehr wertvoll und sehr gesellschaftlich relevant erlebt. Journalismus natürlich auch. Und deshalb sage ich auch, ich bin auch weiterhin Journalistin. Ich werde das nicht wie ein Kleidungsstück irgendwie an der Garderobe abhängen und nicht wieder abholen, sondern natürlich lebe ich es auch weiter, indem ich Bezug nehme auf Sachen, indem ich das in meinen Unterricht vielleicht auch einbringe, das, was ich im Journalismus gelebt und gelernt habe. Aber es ergab sich einfach für mich die Chance, durch diesen Lehrermangel in Berlin und dadurch, dass ich Englisch und Deutsch einfach mal studiert habe und das genau die Fächer waren, die an einer Grundschule gesucht werden oder an den Grundschulen generell, dass ich auf einem silbernen Tablett präsentiert eine Ausbildung noch erhalten konnte, die in der Mitte des Berufslebens so ein ganz schöner Zusatz noch zu dem ist, was ich bisher gemacht habe. Also gar nicht so unbedingt ein Nein zum Journalismus, als vielmehr ein Ja, gib mir noch eine Ausbildung, ich möchte echt noch mal was dazulernen, genau. Und ich hatte das Gefühl, das Fenster schließt sich wahrscheinlich auch bald, weil natürlich irgendwann die ganzen Lehramtsstudenten oder die das mal irgendwann für möglich gehalten haben, dann auch wieder regulär an die Schulen strömen. Nur im Augenblick ist der Bedarf einfach da und ich dachte, versuche ich mal, wenn ich da eventuell auch noch ein Talent habe, das ich nutzen kann, warum nicht?
Mhm. Aber also es klingt jetzt bei dir wahnsinnig einfach und auch sehr wahnsinnig logisch und aus so einer inneren Intention raus. Aber hattest du nicht auch total Schiss mal, um zu sagen, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein Wunschtraum und eigentlich ist es eine total blöde Idee. Was mache ich hier eigentlich?
Ja, naja, wer schon mal vor einer Klasse gestanden hat, der weiß, dass man sich ungefähr nach 5 Minuten so fühlt. Also es ist ja tatsächlich auch durch den Lehrermangel eine Situation an den Schulen, in der viel improvisiert wird, die Kinder sehr daran gewöhnt sind, von unterschiedlichen Lehrern betreut zu werden und alles insgesamt einen etwas unfertigen Eindruck macht. Und wenn man da als Neuankömmling irgendwie reinkommt, dann wird man erstmal getestet. Und das geht an der Grundschule sehr gut, indem man, also indem die Schülerinnen und Schüler einfach dann nicht das machen, was man sagt, einfach aus dem Klassenraum laufen, einfach sich unterm Tisch verstecken. Also nö, hab keinen Bock. Und man kann auf der rationalen Ebene dann gar nicht so viel erreichen, wie man vielleicht in höheren Klassen das durchaus dann schaffen könnte. Das heißt also, da habe ich dann schon mal gedacht, oh wei, ne, bin ich überhaupt die Richtige, um hier in so einer Schulart Fuß zu fassen. Aber andererseits habe ich mir dann von allen erfahrenen Lehrern auch sagen lassen, dass aller Anfang schwer ist und dass natürlich die Schülerinnen und Schüler am Anfang alle testen und man dann nach 10 Jahren ungefähr die Berufserfahrung hat, dass einem das nicht mehr passiert. Die 10 Jahre muss ich jetzt irgendwie noch schaffen. Nein, also ich glaube, es geht auch schneller, weil ich ja tatsächlich, und das ist ein Vorteil vom Quereinstieg, beruflich schon was geleistet habe. Ich komme da nicht an und sage, ich bin frisch von der Uni. Nein, ich bin nicht die Praktikantin, auch wenn ihr das denkt, sondern ich habe wirklich schon was geleistet und ich kann was, dann tritt man auch anders auf. Und das spiegeln mir natürlich meine Kolleginnen und Kollegen. Das spiegeln mir auch die Eltern, mit denen ich zu tun habe. Es ist ja so ein ganz Potpourri an Menschen, die da neu ins eigene Leben treten. Und du sagst, es klingt so logisch und so schön glatt, wie es alles gelaufen ist. Ein bisschen war es tatsächlich auch so, dass ich selbst davon überrascht war, wie glatt es laufen kann. Ja, dass die Zugangsvoraussetzung jetzt gar nicht mal für den Beruf, sondern für das Referendariat, in dem ich ja gerade stecke, tatsächlich ein Hochschulstudium ist, in dem man alles gut abgeschlossen hat, habe ich ja damals, aber eben damals, das liegt lang zurück. Ich kann Englisch, ich kann Deutsch, ich kann es auch vermitteln. Ich habe auch in den USA studiert, was alle Englischlehrerinnen, mit denen ich jetzt zu tun habe, irgendwie immer vor Begeisterung jubeln lässt. Ich denke, das wäre für mich so die Grundvoraussetzung, aber bisher ist es nicht an allen Schulen so, dass Lehrerinnen das mitbringen. Also ich bringe schon auch einen Vorteil mit. Genau, und dann hieß es, ja, versuchen Sie es, machen Sie es. Hier sind die Ausbildungsinhalte und am 3. Juni ist Prüfung. Also die habe ich jetzt noch vor mir. Das muss ich schon auch bestehen. Deshalb kann ich nicht sagen, es hat geklappt, aber ich bin ganz guter Dinge. Ja.
Ja. Aber ja, also jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was genau muss ich tun, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich habe Germanistik studiert, habe ich tatsächlich, ich möchte morgen Lehrerin werden. Was macht man da? Also man braucht ja so ein bisschen pädagogischen Überbau und ein bisschen Referendariat.
Genau. Klassisch. Genau, da gibt es eigentlich vom Senat alles, was man wissen muss, schön übersichtlich zusammengestellt auf der Internetseite, wo ich dem Senat an der Stelle auch wirklich mal oder vor dem Senat den Hut ziehen muss, dass sie da mit allen Leuten, die so kommen und verschiedene Fragen haben, irgendwie gut umgehen und sie gut beraten und sehr schnell eigentlich in die Unterlagen schauen und feststellen, ob der oder diejenige qualifiziert ist, um den Weg zu gehen oder nicht. Es ist nicht ganz so leicht, wie es vielleicht in der Presse dann auch manchmal kolportiert wird. Also ich habe durchaus Kolleginnen und Kollegen, die den Quereinstieg etwas holpriger wagen, die nur ein Fach mitbringen, was anerkannt wird und die dann tatsächlich noch Mathe studieren müssen, noch eine Art Deutschstudium machen müssen, was auch völlig okay ist, finde ich, so als Grundlage dafür, dass man dann ja auch da wirklich lehren und mit Kindern umgehen will und ihnen was vermitteln will. Das Pädagogische bekommt man dann während des Referendariats in Seminaren beigebracht. Ja, also will sagen, in meinem Fall ist es extrem glatt gegangen, weil ich so, wie war das, einfallslos eigentlich war, dass ich genau das studiert habe, was ich als Leistungskurse im Abi hatte. Ich wusste wirklich damals nicht so recht, was ich machen wollte. Habe Journalismus für möglich gehalten, aber wenn ich so mich umgucke und sehe, was viele studiert haben, die dann Journalisten wurden, war ich mit Englisch und Deutsch eigentlich gar nicht so gut dabei. Ja, das hat für den Beruf nicht so viel gebracht. Hätte ich aber nie gedacht, dass es dann später nochmal wirklich sich rückblickend gelohnt hat, dass ich das studiert habe. Ich habe studiert, weil ich sehr viel Spaß an Sprache habe, Deutsch und Englisch. So. Und das war jetzt meine Eintrittskarte.
Ja, toll. Also irgendwie wird da am Ende alles rund, irgendwie auch ein schöner Gedanke. Vielleicht war es schon immer einfach für die spätere Station einfach ausgelegt. Who knows? Mhm. Hast du denn... macht man auch gemeinsam dieses Referendariat mit anderen Leuten, die auch den Quereinstieg gemacht haben? Hast du dich mit denen mal über ihre Motivation unterhalten? Also gibt es da Leute, was ist so die Motivation von den meisten, das zu machen?
Also das ist eine ganz bunt zusammengewürfelte Gruppe, in der ich da jetzt meine Ausbildung erhalte. Und zwar sind da die Referendare dabei, die frisch von der Uni kommen. Also die haben wir festgestellt, auch meine Kinder sein könnten, so vom Alter her, was wirklich schräg ist, weil wir auf Augenhöhe miteinander umgehen und gar nicht so, also den Altersunterschied nicht da so spüren, aber natürlich, wenn es dann um Lebenserfahrungen geht oder um Standing, dann merke ich schon, dass ich da, also dass ich da so, Lücken klingt jetzt zu negativ, aber dass es da große Unterschiede gibt, genau. Aber die bringen natürlich irgendwie ein fertiges Grundschulstudium mit, haben da den Vorteil, den ich nicht habe, und ich habe Vorteile in anderen Bereichen, also wir ergänzen uns da gut. Also die gibt es, die regulären, die ja, wirklich, und dann genau, die das studiert haben, und dann gibt es Quereinsteiger à la Couleur. Jetzt im Referendariat sind es natürlich die, die schon so weit gekommen sind, die entweder noch dieses Mathe-Studium gemacht haben, mühsam ein paar Jahre, wirklich sehr mühsam, mit fiesen Prüfungen, bin ich Gott froh, dass ich das nicht machen musste. Genau, und in dem Augenblick, wo wir im Referendariat sind, sind wir alle gleich, aber die Motivation von vielen war, dass sie in einem wissenschaftlichen Bereich eigentlich gearbeitet haben, also viele waren an der Uni und haben immer nur befristete Verträge gehabt, ja, oder hatten einfach eine Grundunsicherheit in ihrem beruflichen Leben und hatten das Gefühl, ich kann das, was ich hier an der Uni mache oder was ich im anderen wissenschaftlichen Bereich mache, vielleicht auch mit etwas mehr Perspektive und mit etwas mehr Sicherheit einbringen. Und die meisten von uns haben Kinder, das heißt, man möchte auch irgendwie einen Arbeitsalltag, der Kinder erlaubt, ja, also auch da Perspektive und Sicherheit spielen eine Rolle. Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie, die bei mir zwar immer geklappt hat im Journalismus, aber jetzt natürlich ein bisschen leichter wird, ist ein großes Thema. Also so etwas verstetigen war, glaube ich, die Hauptmotivation von vielen, mit denen ich gesprochen habe.
Interessant. Und jetzt hast du gesagt, du hast eigentlich, trittst da sehr selbstbewusst auf in deinem Buch, auch eben, weil du eben schon auch ein bisschen einen guten Weg hinter dir hast. Ja. Merkst du auch manchmal Skepsis gegenüber so einem Kollegium, gegenüber der Quereinsteiger?
Ja. gar nicht unbedingt immer so, dass ich es persönlich nehmen muss. Natürlich bleibt es nicht aus, dass ich mich dann manchmal persönlich getroffen fühle. Vieles ist so, dass da Lehrerinnen sind, die schon seit, sagen wir, 30 Jahren im Schuldienst sind und nicht gut bezahlt wurden. Aus ihrer Sicht würde ich jetzt auch, wenn ich mir das Gehaltsgefüge angucke, auch bestätigen, dass Grundschullehrerinnen einfach nicht angemessen bezahlt wurden bisher. Und wir Neuen, jetzt gar nicht mal nur die Quereinsteiger, sondern auch die neuen Referendare, einfach schon mal per se anders bezahlt werden. Da habe ich oft das Gefühl, dass so unterschwellig einen Vorwurf uns draus gemacht wird, dass wir denken, wir könnten jetzt mit dem wenigen, was wir gelernt haben, irgendwie ihnen Konkurrenz machen und werden dafür noch besser bezahlt. So, ne? Kindchen, arbeite du erst mal 30 Jahre. Ne? Wird da nicht öffentlich gesagt, aber so, das schwingt so manchmal mit. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe vom Kollegium und natürlich werden dann manchmal Quereinsteigerwitze gerissen. Dann immer so in Klammern, du bist nicht gemeint, Dominika. Ja. Du bist aber ich habe dann oft überlegt, so wie geht es in Redaktionen, in denen Journalistinnen und Journalisten dazukommen, die einfach mal vom Chef als der ist jetzt neu und der macht das jetzt irgendwie eingeführt werden. Und so ist es ja im Prinzip. Die Lehrer, das Kollegium ist da, die wissen, sie haben Mangel zu verwalten. Dann kommt jemand und sagt, ich helfe euch. Der ist aber irgendwie, weiß man gar nicht, irgendwie gar nicht ein wirklicher Lehrer bisher. Ne? Also der, bis auf dass der Chef gesagt hat, hier, der kann das und der macht das jetzt, oder die Chefin, hat man eigentlich kaum was von demjenigen erfahren oder weiß was, aber man muss es so hinnehmen. Und diese Situation haben wir wirklich in jeder Redaktion immer mal gehabt, dass wir dachten so, warum ist der oder diejenige jetzt genau hier? Hat er irgendwelche Beziehungen oder ist das jetzt nur, weil, jetzt übertragen auf den Lehrerberuf, weil der Quereinstieg gerade mal möglich ist, ja, weil wir irgendwelche Journalisten brauchen, die irgendwelche Arbeiten verrichten. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht nur dem Lehrerkollegium vorzuwerfen, dass da Vorbehalte sind gegen Leute, die kommen und diesen ganzen Rattenschwanz an Ausbildung und so weiter etwas verkürzt nur mitgemacht haben und man dann ja trotzdem irgendwie gut miteinander auskommen muss. Was ich tue, also in meinem Kollegium, liebe Grüße an meine Kollegen und Kollegen, gefällt es mir sehr gut und ich bin da auch gut aufgenommen worden. Das ist ja auch Teamarbeit sehr wichtig. Man muss sich austauschen, gerade wenn man neu ist. Und es wäre fatal, wenn ich das Gefühl hätte, da kriege ich persönlich jetzt kein Bein an Boden oder es wird mir schwer gemacht. Und das absolut nicht. Ich habe Unterstützung überall und hoffe eben, dass ich dann ab dem 3. Juni da auch wirklich voll einsteigen kann. Dann wird man sehen, ne, wenn ich dann als reguläre Lehrerin gelte, ob dann sozusagen die Unterstützung noch weiterkommt oder ob sie dann sagen, nur jetzt musst du aber mal sagen, jetzt, ab jetzt alleine. Aber glaube ich nicht. Das ja.
Ist ja eigentlich der Beste. Also es ist ja, überall geht es nur im Team, glaube ich. Aber ja. Es ist halt wahnsinnig toll, dass das bei euch klappt. Ja. Ich meine, Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer haben ja auch oft nicht den besten Ruf und es heißt immer, ach, die sind so faul und so. Ich muss aus meiner persönlichen Perspektive, meine Mutter war auch Grundschullehrerin. Okay. Und also ich habe sehr subjektiv, aber ich habe da immer einen wahnsinnigen Respekt vor ihr, auch weil ich gesehen habe, was sie immer auch oft bis in die Nacht noch vorbereitet hat, damit die Kinder irgendwie tolle Materialien zum Lernen haben und so. Ist das was dich tangiert oder was dich angreift, wenn man sagt, ah ja, jetzt wird sie Lehrerin, da hat sie auch vor allem als die 6 Wochen Ferien und so, jetzt macht sie sich schön gemütlich?
Es ist mir zum Glück noch nie so vorgehalten worden. Ich habe es eher selber so halbironisch unterstützt, indem ich auf Twitter darauf hingewiesen habe, dass es wirklich ein tolles Gefühl ist, Ferien zu haben, weil der ganze Betrieb dicht macht. Also ich meine, als Journalistin, so schön ich es fand, aber konnte ich nie abschalten. Ich hatte die Nachrichten immer im Blick, egal wo ich war, ob ich jetzt an einem einsamen Strand war und nur einmal zum Kiosk gegangen bin, um mir eine Cola zu holen und die Titelseite der dortigen Zeitung gesehen habe oder ob ich einfach wusste, das arme Team, was jetzt in der Urlaubszeit irgendwie in der Redaktion sitzt, ist gar nicht so gut unterstützt und eigentlich müsste ich es unterstützen, aber ich möchte ja auch mal Urlaub haben. Also will sagen, ich würde es allen wünschen und allen Betrieben irgendwie anraten, dass sie irgendwann mal so einen Zeitpunkt haben, an dem sie sagen, so, ihr seid jetzt alle auch im Kopf mal frei von der Arbeit. Geht nicht, weiß ich. Das ist was wirklich eine Sonderstellung an der Schule, aber das tut mir total gut. Andererseits rettet man sich auch immer so gerade zu den Ferien und kann wirklich nicht mehr. Ich schlafe total schlecht. Ich, wie du es ja eben gesagt hast, muss ganz viel vorbereiten bis spät in die Nacht und nicht immer, aber immer öfter, weil ich überhaupt gar keinen Fundus habe. Ich bin jetzt nicht eine von denen, die seit 30 Jahren irgendwie Material horten, sondern ich muss laminieren, ich muss schnippeln, ich muss überhaupt erstmal kopieren. Also was man auch investieren muss, das wird einem ja auch jetzt erstmal gar nicht ausgelegt oder es gibt kein gut ausgestattetes Büro, auf das man zurückgreifen kann, wie ich es aus dem Journalismus gewöhnt bin, sondern man investiert erstmal wahnsinnig viel Zeit und Energie und Materialkosten, ja, so. Und dieses, dass man sich viel ausruhen kann und dass man die Ferien hat, ist ein, also viel ausruhen, ist wird einem unterstellt. Für Anfänger gilt es absolut nicht. Vielleicht für Leute, die das seit Ewigkeiten machen. Aber die Leute, die das seit Ewigkeiten machen, erlebe ich ja jetzt in meinem Kollegium, sind zum Teil so zermürbt auch von der ganzen Mangelverwaltung, von dem ganzen Improvisieren müssen, von dem ganzen, du kannst noch ein bisschen mehr machen und dafür bezahlen wir dir weniger, ne? Das, was ja in Berlin, was ja in Berlin doch in den letzten Jahren passiert ist, dass sie gar nicht mehr unbedingt so diese Kraft mitbringen, das dann genießen zu können, was den Lehrerberuf schmackhaft macht. Mhm. Und gerade an der Grundschule ist dadurch, dass es so eine Bandbreite an unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern ist, zum Teil ja auch durch die Inklusion, die ich grundsätzlich super finde, aber bedingt eben, dass in Klassen Kinder sind, die nochmal eine besondere Betreuung brauchen und wenn man dann allein dasteht, man das gar nicht unbedingt leisten kann, ist es ein echt harter Job, finde ich. Mhm. Wenn dann noch die Eltern dazukommen, die dann mit Klagen drohen anstellen, wo man denkt, so, nee, das ist hier eigentlich ganz normal gelaufen, ihr Kind konnte es einfach nicht. Und sie glauben, dass der Lehrer schuld ist. Also man muss sich auch, wie ich jetzt feststelle, jemanden an vielen Fronten irgendwie rechtfertigen oder absichern. Und das ist nochmal eine ganz andere Art von Verantwortung, in der ich stehe, im Vergleich zu der Verantwortung, die ich vorher hatte als Journalistin, mhm. weil diejenigen, um die es geht, einem sehr viel näher sind. Die sitzen einfach vor einem. Ne? Wenn jetzt alle Leser und Leserinnen von meinen Artikeln immer mit im Büro gesessen hätten, wäre es vielleicht auch was anderes oder deren Eltern irgendwie auf der Matte gestanden hätten. Das hatte ich im Lokaljournalismus mal. Ich habe ja angefangen bei den Schaumburger Nachrichten und musste manchmal einfach stumpf Polizeimeldungen aus der Region irgendwie umschreiben, um einfach die Seiten zu füllen. Und da ist es mir ein ums andere Mal passiert, dass jemand sich dann so doch wiedererkennbar gefunden hat in dieser Polizeimeldung, weil es um ein, 500 Seelendorf ging und um eine alte Frau im Alter von 78, die XY gemacht hatte. Und alle wussten, naja, das war Else, ne? typisch. Und da stand Elsa halt irgendwann in der Redaktion und sagte, wo ist Frau Alres? Ich muss mal schimpfen. Ich dachte, nee, dann schimpfen Sie mit der Polizei oder mit sich selbst. Ne, so, aber da, also wenn es eine Parallele gibt, dann zwischen Lokaljournalismus und dem Lehrerberuf, den ich jetzt quasi auch auf lokaler Ebene ausführe. Aber dieses Überregionale, was ich bei Zeit Online und auch bei Wired und bei der Netzzeitung davor machen konnte, war sehr verantwortungsvoll, aber völlig anders verantwortungsvoll.
Ja, also ich finde, man schickt ja auch Kinder auf ihren Lebensweg. Ne? Also es ist einfach eine Riesenaufgabe. Ja. Wo ich gerade dran denken musste, wo du sagtest mit dem Lokaljournalismus, ich finde auch, dass das eine Herausforderung, aber auch was wahnsinnig Tolles ist im Online-Journalismus. Also wir zum Beispiel sind ja auch wahnsinnig nah dran an unseren Leserinnen und Lesern. Und das ist, man kann sich halt nicht mal in diesem berühmten Elfenbeinturm verstecken und sagen, versendet sich und auch egal und ich höre das nicht oder ich gucke einfach nicht in die Kommentarspalten, sondern wir gucken uns das schon genau an und es ist manchmal schön, manchmal ist es nicht schön, aber es ist tatsächlich bereichernd und ich glaube tatsächlich ist so ein, sag mal, so eine Regulation oder zumindest so ein Feedback bekommen, ist, glaube ich, für jeden Beruf eigentlich was ganz Gesundes.
Mm, ja.
Und du hast das jetzt eben auch mit den Kids, die ja direkt auf dich reagieren.
Ja, ja. Ja, man reflektiert sich selber dann viel mehr und ich weiß, dass wir bei der Netzzeitung damals, weil einfach die Bandbreite der Leser noch nicht so hoch war, recht wenig Kommentare bekommen haben. Wir haben ein Kommentarforum dann gehabt und unser stellvertretender Chefredakteur hat da emsig auf einzelne reagiert und die Zeit hätte er heute gar nicht, weil es wahrscheinlich heute, was weiß ich, 100-mal so viele Leute wären, die kommentieren. Aber dann eben, als es dann umso möglicher wurde zu kommentieren, war ich dann bei Zeit Online und Zeit Online hat es ja sich echt auf die Fahnen geschrieben, mit den Usern und den Leuten, die sich da äußern, sehr gut umzugehen und auch auf sie zu reagieren. Da haben wir tatsächlich gemerkt, dass uns das als Journalisten hilft, auch wenn es total nervig war am Anfang, aber hilft auch Themen zu entwickeln und zu wissen, ob man jetzt irgendwie komplett sich verrennt oder ob es einigermaßen noch vereinbar ist mit den Grundsätzen, die man mal aufgestellt hat. Naja, und wir haben dann auch User eingeladen zu uns in die Redaktion, haben gesagt, so, sie haben zum Thema X sich immer wieder gemeldet, ja, wollen sie das nicht mal so mit uns besprechen? Und dann saß derjenige oder diejenige vor uns und hat die Hand geschüttelt und dann war es so ein bisschen ähnlich wie das, was ich jetzt erlebe, dass dann plötzlich irgendwelche Eltern auf dem Schulhof sagen, auch Sie sind doch Frau Alrichs, können wir mal über mein Kind X sprechen? Ne? Also na klar, das gab es und gibt es im Journalismus auch. Trotzdem konnten wir die User dann auch immer wieder verabschieden. Die kamen dann aus Wuppertal oder sonst wo und wir hatten ihnen die Mahnfahrt bezahlt und dann waren sie wieder weg. Und jetzt begegne ich zum Teil Leuten dann beim Einkaufen oder bei irgendwelchen Festivitäten bei den Kindern sind oder im Tierpark, beim Klettern. Ne, so. Das ist schön und ich fühle mich jetzt auch viel verwurzelter in Berlin, weil ich so diese überregionale Brille halt absetze und sage, so, das ist jetzt das Umfeld, in dem ich lebe und mich bewege. Aber sich von dem zu distanzieren, muss ich noch lernen.
Ja, das glaube ich, dass das sehr herausfordernd ist. Jetzt hast du das auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich hatte auch den Tweet, hatte ich von dir vor ein paar Monaten, glaube ich, oder vor ein paar Wochen gesehen. Da hattest du auch so sinngemäß irgendwie so, als Journalistin habe ich nie Baldrian-Tropfen abends gebraucht und als Journalistin brauche ich das jetzt. Ist denn der Druck und auch die Schnelligkeit in den Medien für dich herausfordernder mental? Oder jetzt eben auch dieser Druck, so Kids lesen und schreiben, also ich finde das wirklich eine große Aufgabe. Kannst du das irgendwie vergleichen für dich? Also was?
Ich habe mich schon gefragt, warum ich so schlecht schlafe in letzter Zeit und warum ich das im Journalismus wenig erlebt habe. Ich muss zugeben, es gab im Journalismus auch Phasen, in denen ich es erlebt habe, aber die waren dann eben irgendwann abgeschlossen. Also ich nenne als Beispiel gern und oft, weil ich da auch gerade neu bei Zeit Online war, die Katastrophe in Fukushima. Also wir wussten zuerst, es war ein Tsunami und haben alle aktiviert, irgendwie über das Thema Tsunami zu schreiben. Dann merken wir, es ist eine Atomkatastrophe, die sich da anbahnt und wir brauchten auf einmal Wissenschaftler, die uns dazu was erklären und ich war in der organisatorischen Gruppe, ich war ja als stellvertretende Chefredakteurin da, genau dies zu tun, dann das zu organisieren, dass wir genau die Leute an den Orten hatten, die darüber schreiben konnten, berichten konnten und wir mussten nachrichtlich einfach dran sein und einen Blog aufsetzen. Nur war die Schwierigkeit, Japan ist zeitlich so weit voraus, also jetzt von der Uhrzeit her, dass die Pressekonferenzen dort immer in der Nacht waren. Und das heißt, wir mussten irgendwie auch einen Tag- und Nachtdienst, was wir bei Zeit Online damals überhaupt nicht hatten, organisieren und haben uns völlig ausgepowert. Und da habe ich auch logischerweise wenig geschlafen. Mein Kind war auch noch ganz klein und musste irgendwie immer auf meinem Schoß sitzen, wenn ich geblockt habe. So, also eine Ausnahmesituation. Aber dann irgendwann war es klar, der Super-GAU ist da ausgeblieben. Wir können uns jetzt wieder ein bisschen in normale Fahrwasser begeben und dann ging es wieder. Das mag sein, dass es mir jetzt als Lehrerin dann auch irgendwann so geht, ja, aber im Augenblick spreche ich ja als völliger Newbie, ja, alles, was ich im Augenblick erlebe, ist recht neu und ich kann eigentlich wenig auf das zurückgreifen, was ich im Journalismus anwenden konnte, als Strategie damit umzugehen. Ich kann mir nicht sagen, das ist eine Phase, die vorbeigeht. Das Referendariat schon, aber jetzt so beruflich werden es immer die ähnliche Anspannungen bleiben, durchgehend. Von daher würde ich sagen, ja, es gibt natürlich Parallelen. Wenn ich überlege, wie ich am Newsdesk saß bei Zeit Online und wirklich morgens ab 6 Uhr voll fit irgendwie das gesamte Weltgeschehen im Blick behalten und haben musste und entscheiden musste, was berichten wir wie und wie geht es dann weiter, ist vergleichbar mit dem, dass ich um 7.10 Uhr im Schulgebäude ankomme und weiß, jetzt liegt irgendwie ein Tag vor mir, in dem wird jeder einzelne Schritt wichtig sein und jede einzelne Minute muss ich irgendwie covern. Ich kann den Kindern nicht mal 5 Minuten den Rücken zudrehen, weil sie sonst das sofort nutzen. Ich kann nicht mal aus der Tür rausgehen, wenn sie im Klassenraum sind, weil ich eine Aufsichtspflicht habe. Und das konnte ich damals bei Zeit Online auch nicht. Ich konnte nicht vom Tisch aufstehen während meiner Newsdesk-Schicht. Es sei denn, ich hatte jemanden, der dann sich genau da hinsetzt und genau das, genau in die Lücke da schnell einspringt, was mittlerweile so ist. Ja, also Zeit Online hat sich absolut professionalisiert, aber als ich anfing, waren wir gerade im Aufbau des Newsdesk und hat unglaublich Spaß gemacht, aber war unglaublich aufreibend. So, und das denke ich, kann ich schon vergleichen.
Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt schon die ersten Jahre im Berufsleben hinter mir, bin vielleicht 40, bin mit 45 und ich würde eigentlich auch gerne was Neues machen, aber ich traue mich einfach nicht. Was sagst du denen?
Ich habe bei Zeit Online mal eine Kolumne angestoßen. Ich glaube sogar, dass es sie noch gibt, die sich genau mit diesem Thema befasste. Was sind das eigentlich für Leute, die sich trauen, einen Beruf, in dem sie doch recht erfolgreich waren, erstmal an den Nagel zu hängen und in einen ganz anderen zu springen oder rüber zu wechseln? Und ich konnte, auch wenn ich da, was weiß ich, 10 Kolumnen mir angeguckt habe, eigentlich nichts finden, das diese Leute gemeinsam hatten. Also es ist immer sehr individuell bedingt, ob man diesen Schritt sich zutraut oder ob man Einflüsse von außen vielleicht aufnimmt und die dann zu einem mutigen Schritt umwandelt oder ob man einfach gar nicht vor die Wahl gesetzt wird, weil der alte Job endet. Also in meinem Fall war es ja ein bisschen so. Wired wurde einfach eingestellt und ich hätte natürlich im Journalismus wieder anknüpfen können. Ich habe auch Anrufe dann tatsächlich gekriegt von irgendwelchen Headhuntern, die noch nicht mitbekommen hatten, dass ich in den Lehrerberuf wechseln möchte, obwohl ich das ja so ein bisschen bei Twitter öffentlich gemacht hatte. Und da habe ich dann gesagt, nein, jetzt ziehe ich es durch. Also was ich raten kann, ist eigentlich nur Potter, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich was raten kann. Dass man Dinge ausprobieren soll. Also vielleicht kann ich da noch mal was aufgreifen, was wir im Gespräch schon vorher angesprochen haben. Du sagtest, es klingt so, dass es so ganz einfach ging. Manchmal ist es total einfach. Manchmal wartet tatsächlich ein anderer Job genau auf einen oder genau darauf, dass man diese Entscheidung fällt. Und darauf kann man, glaube ich, vertrauen, dass wir in einer Zeit leben, in der es eine solche Bandbreite an Jobs gibt, in denen wir unsere Talente einbringen können, dass es Quatsch wäre, das wirklich nur einem Job zu widmen oder nur einer Branche. Und wenn man jetzt sich wundert, sagt, aber was hat Journalismus mit Lehrer sein zu tun? Da sage ich absolut viel, denn als ich da bei dem Casting war, das müssen wir Quereinsteiger ja machen, da sitzen dann ganz viele Schulleiterinnen und Schulleiter und man so ein bisschen wie auf Viehmarkt stellt sich davor und erzählt, was man so kann und möchte und was man für möglich hält und dann wird man ausgewählt. Genau. Also ist schon irgendwie auch ein ganz verrückter Weg. Genau. Aber da habe ich auch gesagt, letztlich ist es unsere Aufgabe als Journalisten und Journalistinnen, das Komplexe der Welt irgendwie so runterzubrechen, dass unser Zielpublikum das versteht. Und wenn ich zum Beispiel Kindernachricht mache, dann muss ich es auf eine ganz andere Art tun, als wenn ich für Erwachsene etwas tue. Wenn ich bei Wired arbeite, dann habe ich ein tech-affines Publikum vor mir. Wenn ich bei Zeit Online arbeite, ein Publikum, was vielleicht die Qualitätsstandards der Zeit irgendwie im Hinterkopf hat und ganz gediegen und ganz, ganz umfassend informiert werden will. Also so, man muss da das, was man berichten möchte, das, was man erlebt, immer auf ein Zielpublikum zugeschnitten darstellen können. So, und genau das letztlich tun ja Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ich stehe jetzt vor der Aufgabe, oft in der Grundschule Inhalte, die, da sind wir mal ganz ehrlich, ganz simpel sind, aus unserer Sicht, für Kinder, für die aber nicht simpel sind, irgendwie so zu vermitteln, dass sie das nachvollziehen können. Wenn ein Kind zum Beispiel nicht von 1 bis 10 zählen kann oder kein Zahlenverständnis hat, dann stehe ich vor der Aufgabe künftig und aktuell, dieses Kind dazu zu befähigen. So, das heißt, diesen Inhalt, dieses Zählen von 1 bis 10 oder die Beschaffenheit von Zahlen, die Welt in Zahlen, muss ich runterbrechen für diese Kinder oder für dieses Kind. Und das ist Didaktik, das ist Pädagogik und genauso kann man aber sagen, auch im Journalismus ist Didaktik und Pädagogik. Ja, wir treten auch auf eine Art als Lehrerinnen und Lehrer auf, wenn wir Journalisten sind.
Interessanter Gedanke. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Wie stehst du denn als Lehrerin oder angehende Lehrerin zu den Schulstreiks von Fridays for Future? Sagst du, das geht ja gar nicht, die müssen in die Schule oder sagst du, nee, ist schon richtig so?
Da ich an meiner Schule das Thema überhaupt gar nicht erlebt habe, ist es so rein aus meinem Berufsalltag jetzt eine theoretische Frage, zu der ich gleich Stellung nehmen werde. Aber ich fand es schon interessant, dass es so als ein riesengroßes Thema scheint und dann im Alltag womöglich gar nicht vorkommt. Ja? An der Stelle, wo man denkt, das muss doch jeden interessieren. Aber vielleicht sind auch Grundschüler da noch ein Ticken zu jung. Ich kann mir vorstellen, dass es an den Gymnasien und Oberschulen in Berlin durchaus ein Thema war. Ich gehe da mit denen, die sagen, es ist super, wenn sich Schülerinnen und Schüler für ein Thema interessieren und es so durchdringen, dass sie sich eine Meinung bilden und diese dann auch so zum Ausdruck bringen. Da würde ich natürlich darauf vertrauen, dass die Schülerinnen und Schüler, ne, jetzt mal ganz gesponnen, die ich habe, mir das so vermitteln können, dass es nicht nur für sie eine Möglichkeit ist, Schule sein zu lassen und irgendwie auf die Straße zu gehen, sondern dass sie wirklich dahinter stehen und dass sie es wirklich durchdrungen haben. Also wenn ich so eine Klasse hätte, dann würde ich sagen, super, ihr habt es begriffen, geht auf die Straße und bringt das zum Ausdruck, was ihr zum Ausdruck bringen möchtet. Und wir überlegen, wie wir es dann aufgreifen können, wie wir im Unterricht damit umgehen, wie wir an der Schule damit umgehen. Also wirklich nicht nur einseitig sie etwas machen lassen, sondern das auch wieder zurückholen an die Schulen. Das denke ich, ist dann die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, damit umzugehen. Und ich habe selbst in meiner Schulzeit gegen Schulreformen demonstriert, erinnere ich mich. Ja, da kann ich noch die ganzen Sprüche auswendig. Also es hat mich sehr geprägt damals. Ich habe dann später in Lüchow-Dannenberg gelebt und bin gegen Castor auf die Straße gegangen. Auch da habe ich sicher die ein oder andere Schulstunde geschwänzt. Und ich weiß einfach, dass es mir in meiner politischen Bildung unheimlich geholfen hat, mich unheimlich unterstützt hat. Vor allem, dass dann dann Lehrer und Lehrerinnen das aufgegriffen haben. Es ging gar nicht anders. Also gerade die Schulreform mussten wir thematisieren in der Schule. Und wer in der Nähe von Gorleben lebt, kommt auch nicht umhin, irgendwie darüber zu sprechen, ob nun da ein Endlager entsteht oder ob das Zwischenlager mitten im Wald irgendwie die Lösung ist. Also kurz gesagt, ja, wenn ich solche Schülerinnen und Schüler hätte, würde ich sie ermutigen und dann aber sagen, komm bitte wieder zurück und wir reden darüber.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, Dominika, wir sind durch.
Ja,
danke
sehr
fürs
schön.
Gespräch.
Danke dir, es hat sehr Spaß gemacht.
Danke.